Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Unser heutiger Gast ist Tanja Zahlten. Und auf das Gespräch mit ihr freue ich mich sehr. Hallo und herzlich willkommen, Tanja.
Hallo Ingolf, danke für die Einladung.
Bitte, bitte. Tanja, einige oder die meisten Familien, die schon mal in Willingen waren oder im WBS-Verband sind, die kennen dich ja auch und haben schon ein Gesicht vor Augen, wenn sie deine Stimme hören. Aber diejenigen, die dich noch nicht kennen, da würde ich dich bitten, dich mal vorzustellen mit einem Geräusch. Ein Geräusch, was für dich vielleicht typisch ist. Kann gerne was sein, was dein Beruf bezeichnet. Oder gibt's etwas, wo dein Sohn Dominik, oder fällt dir dazu ein Geräusch ein, was er besonders toll findet oder besonders doof?
Ganz toll Papier zerreißen. Denn Papierschnipsel sammeln wir ohne Ende zu Hause. In allen Größen, Varianten, Knicks, was auch immer.
Okay, jetzt haben wir schon die erste Verbindung gehört. Du bist eine Mama von einem Sohn mit dem WBS und darüber können wir nachher auch noch sprechen. Aber der Hauptgrund, warum ich dich eingeladen habe, hier für uns oder mit uns ins Gespräch zu kommen, ist, dass du ja eine besondere Rolle hast im WBS-Verband. Du warst lange die Ansprechpartnerin für die Familien, die eher relativ frisch die Diagnose bekommen haben, meist die kleinen Kinder. Jetzt weiß ich, dass du die Aufgabe eher für Jugendliche übernommen hast. Wir sind ja in der ersten Staffel, soll es ja darum gehen, überwiegend so Infos zu geben und Eindrücke zu vermitteln für die Familien, die frischen Diagnosen haben, wie man damit umgeht, was man vielleicht wissen sollte oder Tipps und so weiter. Und deswegen würde ich dich bitten, dass wir jetzt erstmal so zu dieser früheren Aufgabe von dir ins Gespräch kommen. Wie ist denn das, kannst du vielleicht mal so schildern oder wie war so ein typischer Anruf, der gekommen ist? Was fragen meistens die Familien? Sind es eher Mütter oder Väter oder beide oder wie läuft das so meistens ab?
Also in der Regel sind das tatsächlich die Mütter gewesen, die mich angerufen haben. Wobei ich hatte aber auch schon mal einen Anruf von einem Lehrer. Ich hatte einen Anruf von einer Hebamme. Also es war ganz unterschiedlich, die Anrufe. Und in der Regel ist es wirklich so dieses, ja, ich habe die Diagnose, was passiert jetzt? Was muss ich beachten? Was kommt auf mich zu? Oder überhaupt erstmal einfach reden wollen. So, was mache ich jetzt? Und das ist eigentlich auch sehr spannend, weil ich als Angerufene ja nie weiß, wer ist dran, wie kommt derjenige mit der Diagnose überhaupt gerade zurecht, welchen Wissensstand hat er denn schon, hat er überhaupt schon mal Kontakt mit dem Verband aufgenommen. Das war sehr unterschiedlich und nachdem ich ja auch schon sehr früh angefangen habe, also 2007 haben wir angefangen, dass ich das erste Mal als Ansprechpartner für die jungen Familien da war das Internet noch nicht so, wie das jetzt heute ist. Es gab diese Facebook-Gruppe noch nicht, wo viele auch den ersten Kontakt schon mal haben. Und insofern war das eigentlich eine sehr spannende, interessante und herausfordernde Sache.
Und also du hast dann quasi einen Anruf bekommen am Wochenende oder mitten beim Kochen oder so kann man es sich vorstellen und musstest dann immer erstmal so nachspüren, wo ist der Stand der Person, die anruft, ne? Oder wie fühlt die sich oder worum geht's der?
Ja, tatsächlich. Also die Anrufe kamen quer zu jeder Tageszeit. Da ich berufstätig bin, war das manchmal nicht so einfach, wenn dann plötzlich mal in der Tasche das Handy ging. Ja, da versucht man halt einen Termin zu finden, meistens am Abend. Und das beginnt immer so, ich habe Ihre Nummer von der Homepage oder ich habe Ihre Nummer von einem Regionalleiter bekommen. Ich habe da ein Kind und wir haben die Diagnose WBS bekommen. Und dann meistens so diese Fragen, was mache ich jetzt? Je nachdem, wie alt das Kind war, kamen dann die Fragen, was muss ich beachten mit Tagesbetreuung? Was muss ich beim Kinderarzt sagen? Es waren wirklich ganz viele unterschiedliche Fragen. Und letztendlich, der Kern ist ja immer erstmal, die Eltern da abzuholen, wo sie sind und auch zu sagen, so, das Kind ändert sich ja von heute auf nicht komplett. Es ist ja so, wie das Kind immer war. Es hat jetzt einfach eine Diagnose, mit der man jetzt lernen muss, umzugehen und zu sehen, wie sich das entwickelt. Und das kann man ja gar nicht im Vorhinein sagen. Also wenn das Kind noch sehr klein ist, ist ja es eigentlich sehr vielfältig, wie die Entwicklung weitergeht, ob es Probleme gibt, ob es keine Probleme gibt. Das sind unsere Betroffenen ja eigentlich sehr unterschiedlich. Und solange mein Kind auch noch sehr klein war, war das auch relativ einfach, weil der oft im Hintergrund dann einfach irgendwas gesungen hat oder irgendwas gequatscht hat oder Geräusche gemacht hat. Und da war sofort eine Basis da. Also es war so dieses, ach, das ist das Kind im Hintergrund, das hat auch WBS, das hört sich ja ganz normal an. Ja, es ist ja auch normal. Es ändert sich ja nichts an dem Kind. Es kommen halt vielleicht einfach nur mal gesundheitliche Einschränkungen dazu. Und klar, letztendlich geht der schulische Weg, die Ausbildung, eine andere Richtung, als ich mir das als Mutter vielleicht vorgestellt habe.
Du hattest es schon angedeutet, dass es unterschiedlichen Kinder in unterschiedlichem Alter waren. Wie wissen da so die Spanne? Also was sind denn aus deiner Erfahrung nach so die jüngsten Kinder oder wann bekommen die die Diagnose? Und gab es dann auch welche, die ja deutlich älter waren? Wie waren da so das Spektrum?
Also es war teilweise tatsächlich von wenigen Wochen. Das eine war also eine Hebamme, die mich direkt angerufen hat, bevor die Familie noch aus der Klinik entlassen wurde. Und ja, das Älteste, was ich so in dem Verlauf als Ansprechpartner für die kleinen Kinder hatte, das war eben dann so ein Schulkind im Rahmen der Grundschule.
Mhm. Weil dann die Diagnose gekommen ist.
Ja. Mhm.
Genau. Und sicherlich gibt es ja zum einen so den Bedürfnis nach konkreten Informationen, ne? Wo kann ich mich hinwenden, wer kann mir da weiterhelfen und zugleich sind jetzt, also die sind ja viele Gespräche, die ich auch mit Familien geführt habe, die davon berichtet haben, dass mit der Diagnose doch schon ein ganz schöner Schock kam und sie doch ins Loch gefallen sind. Wie bist du denn damit dann umgegangen oder gab es sozusagen da auch die Erfahrung, dass viele darüber sprechen wollten oder eher weniger? Oder wie bist du überhaupt damit umgegangen?
Als Ansprechpartner versuchen eigentlich immer sehr positiv zu bleiben. Letztendlich ist es manchmal total schwierig, wenn man dann eben jemanden auf der anderen Leitung hat, wo das Kind gerade eben frisch am Herz operiert wird oder eine OP bevor besteht. Weil klar, wir wissen, es kann auch anders ausgehen. Aber in der Regel ist es einfach so, dass unsere Kinder wahnsinnige Kämpfer sind und ganz, ganz tolle Kinder, ganz positive Kinder. Und umso schöner ist es, wenn man sich dann auch später irgendwann selbst getroffen hat. Spätestens eben in Willingen, beziehungsweise früher in Kirchheim, haben wir uns dann meistens auch irgendwann mal getroffen, persönlich kennengelernt. Bei vielen war es eben dann auch anfangs nicht nur ein Telefonat, sondern wirklich eben auch mal mehrere. Oder eben dann, dass man sich mal getroffen hat und auch mal persönlich gesprochen hat.
Wann warst du da?
Das war in Kirchheim in 2005, unser allererstes Treffen.
Und kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Wie war das gewesen, das erste Treffen? Also sowohl beschreiben für dich aus deiner Perspektive, aber auch so von dem, wie es sozusagen das organisiert gewesen zu dem Zeitpunkt der WBS-Verband.
Ja, das war der Zeitpunkt, als der Verband sich gerade erst komplett neu wieder strukturiert hat, neu aufgebaut hat. Und wir waren damals in Kirchheim, für uns völlig neu. Also wir kannten ja noch gar niemanden und kamen dann mit dem zweijährigen Kind das erste Mal dahin. Und es war für uns tatsächlich irgendwie wie so ein Familientreffen, also ein Ankommen. Es waren also alles Kinder, die irgendwie ähnlich waren wie unser Kind. Viele ja auch in dem Alter genauso ausgesehen haben wie unser Kind. Und es war so ein Familientreffen, so heimkommen, ankommen und sofort dabei sein. Und es hat mir so viel Kraft gegeben, auch jedes Mal dann wieder, alle 3 Jahre. Das ist ja eigentlich so ein wahnsinnig wichtiges Ereignis, das auch immer wieder regelmäßig dann für uns zum Ereignis geworden ist.
Und hat Dominique da auch Kontakte, die er jetzt, die er so im Alltag auch halten kann? Oder schickt er da WhatsApp-Nachrichten oder ist er irgendwie mit Social Media verbunden mit ihnen?
Ja, also es ist tatsächlich so, durch die Pandemie kamen unsere Kinder auch sehr gut an die digitalen Medien ran. Und seitdem gibt es auch eine Gruppe, wo er dann auch mit verbunden ist. Aber es ist tatsächlich auch das, selbst wenn die sich nach 3 Jahren wiedersehen, ist das wie wenn die sich erst gestern gesehen haben. Mhm. Die kennen sich wieder, die sind zusammen eigentlich wie Geschwister, aber noch viel besser als Geschwister, weil Geschwister streiten ja auch schon mal. Und das ist so ein Herz und eine Seele. Und das Schöne für mich ist auch tatsächlich mittlerweile, ich kann ihn da einfach richtig loslassen. Er ist da angekommen, er hat da seine Freunde, er findet sofort immer Anschluss und vermisst mich auch gar nicht. Und das ist das einzige Mal und erste Mal, wo wir wirklich auch mal komplett loslassen können voneinander und uns dann eben immer wieder zu den Mahlzeiten zum Beispiel auch treffen.
Und haben sich dann daraus auch längere Freundschaften oder Beziehungen entwickelt für dich?
Leider eigentlich nicht. Das ist so, dass ich viele Familien nach wie vor noch kenne, viele sehen mich ja auch, aber gerade so bei den ersten Kindern, die sind jetzt so alt wie mein Sohn, die sind quasi jetzt auch ja aus der Schule raus in der Ausbildung, meistens so Werkstättenbereich. Und es war ja über ganz Deutschland verteilt. Das heißt, die Entfernungen waren oft einfach auch zu groß, als sich öfter zu sehen, als alle 3 Jahre eben auf den großen Treffen.
Und wie ist es eigentlich mit den Treffen, mit den Regionaltreffen? Also du bist aus Nordrhein-Westfalen und wer ist da Ansprechpartner und wie oft trefft ihr euch da? In welchen Abständen? Und sind es dann auch immer die gleichen?
Also wir wohnen in Nordrhein-Westfalen. Wir gehören zum Landesverband Nordrhein-Westfalen. Das macht die Anja Salmon gemeinsam mit der Melanie. Das Treffen findet einmal im Jahr normalerweise statt, wird auch eben über die Anja dann entsprechend bekannt gemacht, organisiert. Da bin ich also wirklich nicht in der Organisation. Aber was ich total gerne mache, ist ganz, ganz viele Fotos, die ich dann der Anja schicke, weil das ist mein Hobby, fotografieren. Und auf den Treffen bei unseren Kindern gibt es unzählige Möglichkeiten, das zu fotografieren und Stimmungen einzufangen, Emotionen einzufangen. Das ist total klasse. Und rein telefonisch ist es oft sehr schwierig, weil die Gegebenheiten vor Ort ja sehr unterschiedlich sind. Aber ich habe mich auch immer sehr gefreut, wenn es dann eben Anschluss gab für die Familien. Das heißt, wenn es dann eben über Treffen die Möglichkeit gab, eben Familien, die regional näher beieinander sind, zusammenzubringen. Oder auch über das Facebook mittlerweile eben dann Familien sich eben treffen, die näher beieinander wohnen. Weil das um Wesentliches mehr bringt, auch für die Familien, sich da zu treffen.
Okay. Ja, die Infos dazu, welche Regionalvertretungen es gibt, die kann man ja auch auf der Homepage vom BBS-Verband finden, ne?
Ja, die sind auf der Homepage vom Verband. Die habe ich auch immer weitergegeben. Also wenn ich wusste, wo eben die Familien sind, habe ich versucht, auch über den Regionalvertreter dann zu vermitteln, dass dann eben auch Ansprechpartner vor Ort sind. Gerade wenn es eben auch um Fragen ging, wie ist die Kinderbetreuung, wie ist die klinische Betreuung, wie sind Kinderärzte. Das ist regional sehr unterschiedlich und das ist als bundesweiter Ansprechpartner manchmal auch sehr schwierig, das einzuschätzen.
Mhm. Wie bist du eigentlich in die dann zu der Rolle gekommen, diese Beratungsgespräche zu führen?
Es war eigentlich ganz spannend, weil wir selber ja die Diagnose 2004 bekommen haben. Der Dominik ist 2003 geboren und der Verband sich zu der Zeit komplett neu aufgestellt hat und wir eigentlich gar keinen Ansprechpartner gefunden haben. Bis dann eben in Kirchheim das erste Treffen 2005 stattgefunden hat und da kam der Horst Rom auf mich zu und hat mich gefragt, würdest du das denn gerne machen wollen? Nachdem ich gesagt habe, also ich finde das toll, ich arbeite auch gerne mit, ich unterstütze auch gerne, wenn jemanden braucht. Und dann kam er und sagt, würdest du denn einen Ansprechpartner für die kleinen Kinder machen? Weil mein Sohn ja auch gerade noch so in dem Alter war. Und ich fand die Aufgabe klasse, weil ich mich ja selber erst in die Materie eingearbeitet hatte und da halt auch ganz nah dran war an dem Thema, was mache ich jetzt, wenn ich die Diagnose bekomme? Und so bin ich da reingerutscht, mehr oder weniger.
Und kannst du vielleicht nochmal erzählen jetzt persönlich, wie war dieser Annahmeprozess, du hast es schon angedeutet, du hattest keinen Ansprechpartner oder jetzt Familie für Dominik, wie ist es damals für dich gewesen, wie hast du die Diagnose bekommen und was waren so, die ersten oder die größten Schwierigkeiten aus deiner Sicht?
Also bei uns war es tatsächlich so, dass wir eben auch das erst nicht bekommen haben, die Diagnose. Wir haben sie mit dem ersten Geburtstag bekommen und Dominik ein sehr schwieriges Kind war, auch eben völlig anders als die anderen Kinder, was in den Krabbelgruppen ja extrem auffällt. So, das Kind isst nicht, das Kind schläft nicht so richtig, das Kind entwickelt sich auch ganz anders. Und für mich, muss ich sagen, war die Diagnose eigentlich so dieses, Gott sei Dank weiß ich endlich, was mit dem Kind ist. Das heißt nicht, dass dann dieses Loch danach kommt, das kommt. Und mir hat damals auch eine Mutter, mit der ich dann in Kontakt gekommen bin, von einem älteren Kind gesagt, ja, die Löcher kommen, aber die werden immer kleiner und immer weniger tief. Und das war echt das, was mir dann auch geholfen hat. Und das ist auch tatsächlich so. Also in der Regel sind die Löcher eben immer wieder mal da. Die kommen bis heute noch, aber sie sind halt weniger tief und auch weniger lang. Und man zieht sie schneller wieder raus.
Und wie bist du aus den Löchern rausgekommen? Du hattest ja schon gesagt, dass es für dich wichtig war, ein Gespräch mit jemandem, der jetzt ein älteres Kind schon hatte. Und darüber hinaus, wie bist du damit umgegangen oder wie schaffst du dich auch aktuell noch?
Ich finde das immer noch sehr gut, den Austausch untereinander, eben immer noch das mit den anderen Familien verknüpft zu sein, mit anderen, von anderen Erfahrungen zu sehen. Also auch wenn mein Kind noch nicht so alt ist, sehe ich von den Älteren schon, was kann auf mich zukommen, was kann es an Problemen geben, wie kommt man da auch wieder raus oder eben auch nachfragen. Ich habe momentan ein Problem, wie kann ich denn damit umgehen? Dass dieses aktiv einfach auf andere auch zugehen, wir sind eine unheimlich tolle Gemeinschaft und ich habe eigentlich immer auch die Hilfe bekommen, die ich selber mir irgendwo erhofft habe. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber.
Was waren so dann die Punkte, wo du Hilfe bekommen hast oder in welchen Bereichen? Ging es jetzt mehr so um Arztwahl oder Hilfe beim Beantragen bei, keine Ahnung, Krankenkassen oder Ähnlichem? Oder?
Ja, es sind also sowohl die Bereiche, dass eben verschiedene gesundheitliche Sachen sind oder Ticks sind. Also Dominik hat zum Beispiel bis 5 überhaupt gar nicht gegessen. Der hat alles, was er gegessen hat, fein püriert, auch wiedergegeben. Das war für uns eine ganz, ganz schwierige Situation. Dann kam eben dieses, wie kommen wir motorisch weiter? In welche Schule kommt er? Welche Betreuung braucht er? Wie kann man dann nachmittags auch mal Freizeitgestaltung fördern? Bis hin eben jetzt auch gerade aktuell, wie sieht das rechtlich aus? Was mache ich, wenn ich da Probleme habe mit Behörden, mit Krankenkassen, mit Einrichtungen? Das sind die Fragen, die dann immer wieder auch mal kommen, wo es dann auch, wenn es Ablehnungen gibt, wenn es negative Nachrichten gibt, einfach immer wieder auch mal ein Loch kommt.
Nun hast du gesagt, oder du bist ja nicht jetzt mehr, seit wann bist du nicht mehr die für die Kinder die Ansprechpartnerin?
Das war so ein bisschen fließend, aber eigentlich so jetzt seit den letzten Treffen ganz offiziell. Durch Corona waren ja sehr wenige Treffen und da lief ja alles nur digital und da kam das, dass die
Treffen bezogen auf Bundesverbandstreffen, meinst du, in Willingen, ja?
Ja. Und auch Vorstandstreffen, dass wir uns auch vom Vorstand eben sehr wenig getroffen haben oder digital. Und dann kam das, dass die Linda eben jetzt mit dem Emil einfach auch in der Situation ist, eben ein jüngeres Kind zu haben. Dominik ist mittlerweile 20. Und die Position des Ansprechpartners für den Erwachsenen auch besetzt werden musste und Chris mich eben gefragt hat, sag mal, kannst du dir nicht vorstellen, jetzt für die Erwachsenen das zu machen, wo du doch selber in der Situation auch bist? So bin ich jetzt da wieder reingerutscht.
Okay, eine kurze Info nochmal. Wer ist jetzt die Ansprechpartnerin für Kinder?
Das ist die Linda Berger. Das sind auch die Kontaktdaten auf der Homepage. Linda war auch auf den großen Treffen, jetzt auch in Willingen, mit dem Emil da und ist auch im Facebook sehr aktiv in der Gruppe. Ich glaube, die meisten mit kleinen Kindern kennen die Linda auch mittlerweile sehr gut.
Okay, wunderbar. Was ist so der Unterschied aus deiner Perspektive von den Beratungsgesprächen, den du quasi mit den Familien geführt hast, die die Diagnose ja gerade frisch bekommen haben und denen, die jetzt erwachsen sind? Gibt es da Ähnlichkeiten oder ist da was anders?
Vor allem der Umfang ist sehr unterschiedlich. Also ich habe sehr wenige Gespräche jetzt gehabt mit Erwachsenen, weil bei den Erwachsenen ist es tatsächlich so, dass viele da nicht mehr so anrufen. Es geht eher dann mal so in die Frage eben auch so rechtliche Sachen, an wen kann ich mich wenden oder eben was gibt's denn überhaupt so für Wohnformen, dann zur Freizeitgestaltung, was kann man da machen, aber es sind sehr, sehr wenige Gespräche, die da kommen. Die meisten Eltern sind dann eben nicht jetzt nur WBS-bezogen gut vernetzt, sondern eben dann einfach auch insgesamt zum Beispiel über die Lebenshilfe oder über Vereine vor Ort ganz gut vernetzt.
In deiner jetzt eine Aufgabe, die Jugendlichen zu beraten beziehungsweise die Familien, was ist da aus deiner Sicht so eine besondere Herausforderung?
Ich persönlich finde das wahnsinnig interessant jetzt und auch herausfordernd die Frage, was ist, wenn mein Kind 18 wird? Es gibt da einiges, was auch schon Institutionen rausgegeben haben an Informationen, an Literatur, aber es ist doch nochmal auch eine persönliche Sache. Die Frage, wie gehe ich um mit Betreuung, mit Vollmachten? Was passiert, wenn mein Kind aus der Schule geht, in die Ausbildung? Wo bekomme ich da eine Stelle? Wo bekomme ich Unterstützung? Wie finde ich das Richtige für mein Kind? Und wie ist dann die Überleitung auch das Ausziehen, das ist der Punkt, an dem wir selber jetzt noch nicht sind, der aber auch auf uns noch zukommt. Das, wo kommt mein Kind dann eben auch unter? Wo fühlt es sich wohl? Und wo findet es da eben auch seinen Weg? Wo kann ich es dahin begleiten? Das ist, finde ich, gerade bei den Erwachsenen eigentlich auch nochmal eine sehr interessante Sache, mit der ich auch, also in die ich gerade auch im Moment sehr involviert bin, persönlich.
Und das ist ja sicherlich auch ein Aspekt der Betreuung, der medizinischen Betreuung. Ne? Es gibt ja dann diesen Übergang, wenn man nicht mehr zum Kinderarzt gehen kann. Und ja, dann kannst du das vielleicht mal am Beispiel ein bisschen bildlich machen, um was es da geht. Ne?
Also auch das ist eine sehr interessante und leider auch sehr spannende Sache und sehr zeitaufwendige Sache. Denn es gibt die Möglichkeit, dass die Kinder noch bis 25 über den Kinderarzt betreut werden. Das muss aber genehmigt werden. Der Kinderarzt muss das genehmigen lassen. Und dann steht entsprechend auf der Genehmigung drauf, wie lange das dann weitergeht. Es ist aber auch so, dass jeder Facharzt, der für Kinder ist, also der Kinderorthopäde, der Kinderkardiologe, dass diese Ärzte alle das auch selber wieder beantragen müssen und auch dann teilweise jährlich neu eine Genehmigung benötigen, um das Kind weiter behandeln zu lassen. Und man dann natürlich auch sehen muss, wo finde ich jetzt den entsprechenden Arzt, der jetzt dann auch die Weiterbehandlung übernimmt. Dann irgendwann ist natürlich auch mal Schluss. Also irgendwann ist der Weg vorbei und dann muss man vom Kinderorthopäden zum Orthopäden oder vom Kinderkardiologen zum Kardiologen. Und das ist eine Sache, die ist tatsächlich nicht so einfach.
Ja, und die, sagen wir mal, die psychosoziale Versorgungslage, die ist ja auch nicht besonders gut. Ne? Oder man kann sagen, wirklich schwierig, da angemessene professionelle Hilfe zu finden. Oder wie siehst du
das? Ist auch das, dass unsere Betroffenen halt auch oft dann ja Ängste entwickeln oder auch Depressionen entwickeln. Und da überhaupt im Moment die Kapazitäten sehr schlecht sind. Also man findet ja als jetzt Nichtbehinderter schon kaum eine Unterstützung. Aber gerade in dem Bereich ist es halt auch sehr schwierig, jemanden zu finden, der sich mit dem Syndrom auskennt und der dann auch diesen Zugang eben zu der geistigen Behinderung hat und das eben auch entsprechend erarbeiten kann und helfen kann. Ich habe da selber noch keine Erfahrungen, bekomme das aber eben auch durch andere Eltern mit, dass das durchaus sehr schwierig ist, da Unterstützung und einen Platz auch für den Betroffenen zu bekommen.
Und du hattest angedeutet, für euch stehen die Themen, also jetzt für dich und für Dominik an, die des Übergangs zum im Bereich Wohnen, ja, möglicherweise auch arbeiten, ne? Also was sind da die Herausforderungen, vor denen ihr steht?
Also im Moment ist es tatsächlich so, dass Dominik jetzt im zweiten Ausbildungsjahr in der Werkstatt für Behinderte ist und da eigentlich auch sich sehr wohl fühlt. Aber schon alleine jedes Praktikum in einem anderen Arbeitsbereich ist eine Riesenherausforderung, weil das wieder eine Änderung ist, ein neuer Tagesablauf, ein neuer Busfahrer. Das dauert dann auch immer mal so eine Woche, bis wir da überhaupt wieder richtig angekommen sind. Das heißt dann auch auf Abruf schon mal sein, wenn es doch nicht so läuft, wie es laufen soll. Also Schule ist halt das eine, das läuft 12 Jahre durch, immer so am Stück. Und dann kommt plötzlich so dieser Sprung. Und jetzt kommt dann nächstes Jahr eben auch die Frage, wenn er übernommen wird, in welchem Bereich kommt er, wo wird er übernommen? Möchte er das dann auch so oder fühlt er sich gar nicht wohl, wo er dann auch eingesetzt wird? Also das ist nochmal ein ganz großer Sprung, eben vom behüteten Schulkind dann zum berufstätigen Erwachsenen, wenn auch eben dann im Werkstättenbereich.
Und der Übergang vom Wohnen, der wird ja bestimmt auch irgendwann mal anfangen, sich von Mama nicht mehr bekochen zu lassen, jedenfalls nicht durchgängig. Und all die anderen emotionalen, sagen wir mal, Absicherungen, die im Alltag gebraucht werden, zu bekommen. Also habt ihr da auch, welche Überlegungen hast du da? Habt ihr da gemeinsam? Wie macht ihr das?
Ja, also nachdem ich ja immer gesagt habe, das ist überhaupt gar kein Problem, der Dominik, der zieht dann mal aus und wir haben hier auch genügend Wohnstätten, Wohnmöglichkeiten, betreute WG, Wohnheime, alles, was es so gibt und wo er sich dann wohlfühlen kann, haben wir dann vor 10 Jahren die Diagnose Zöliakie bekommen bei ihm und die macht es uns jetzt gerade überhaupt nicht einfach, weil das für ihn auch eine ganz große Unsicherheit ist, wenn er da eben nicht zu Hause ist. Also Zöliakie heißt, dass er eben Glutenunverträglichkeit hat, eben kein normales Mehl, keine Getreideprodukte essen kann und das auch ja einfach in der Gesellschaft noch nicht so bekannt ist. Und da haben wir schon alleine beim Arbeiten immer wieder das Problem, dass wenn er dann mal den Aufgabenbereich wechselt und nicht seine zuständige Köchin da ist, dass eben dann auch wieder die Frage ist, ja, was kann er essen, was kann er nicht essen? Er hat dann selber Angst, dass er was essen könnte, was er nicht verträgt. Und das macht jetzt gerade auch das Thema Wohnen extrem schwierig. Aber es wird anstehen, sobald er dann auch mal feste Anstellung in der Werkstätte hat und dann hoffentlich auch mal selber das Gefühl hat, mal was anderes zu machen.
Und es gibt ja noch ein anderes, für die manchen ein großes, für andere eher ein kleineres, für andere ein ganz großes Thema, sagen Partnerschaften, Freundschaften auch, das Thema Sexualität. Ist das sagen bei euch jetzt schon ein Thema oder ist das ein Thema bei Beratungsgesprächen, wie man damit umgeht? Oder ist es für euren Sohn ein Thema, ein Bedarf? Beschäftigt ihn das? Hat er Wünsche danach oder fehlt ihm da was?
Also bei Beratungsgesprächen war das so noch kein Thema. Ich habe mich im Vorfeld da aber auch schon, ja, Willingen bietet da wirklich die Möglichkeit, auch Kontakte zu knüpfen, mich auch damit beschäftigt und finde das Thema auch sehr interessant. Für ihn ist es insofern noch kein Thema, dass seine Freundin, die er hat, aus der Schule ist und noch ein paar Jahre Zeit hat, bis sie an den Punkt kommt. Aber die wird auch an den Punkt kommen, ja, und dann müssen wir sehen, dass wir das als Eltern entsprechend begleiten. Also sowohl ihre Eltern als auch ich eben dann mit ihm, dass er da dann auch das bekommt, was er eben gerne möchte und was auch seiner Freundin dann recht ist.
Und du hattest es jetzt ein paar Mal schon erwähnt, in Willingen, da findet der Bundesverbandstreffen statt. Inwiefern ist das dort, gibt es dort eine Unterstützung für die Familien oder gibt es dort Informationen?
Also wir haben ja in Willingen wirklich zu fast jedem Thema immer Referenten und entsprechend auch Informationsmaterial, das meistens in den Taschen schon liegt oder eben auch ausliegt. Und also ich finde, für jeden, der nach Willingen kommt, ist das eine ganz tolle Möglichkeit, eben direkt Kontakte zu knüpfen, eben da auch mal nachzufragen, sich vielleicht auch Termine geben zu lassen oder zu fragen, was gibt es da in meiner Möglichkeit, gerade von den großen Organisationen wie auch Caritas, die waren ja auch schon da. Und da gibt es wirklich ganz tolle Stellen, die einen beraten können und auch vor Ort sind und das eben auch nicht unbedingt WBS-bezogen machen, sondern eben für alle Menschen, die eben eine geistige Behinderung haben, entsprechende Beratungen machen.
Und dann stelle ich dir jetzt die Frage, die ich natürlich all meinen Gästen immer stelle. Wenn du einen Koffer voll Geld hättest, einen unbegrenzten, eine Million oder mehr, und kannst du dir aussuchen, wo würdest du dieses Geld hinstecken? Ich frage ja die immer Forschung machen, am liebsten danach, in welchem Bereich von Forschung oder gibt es etwas? Aber du kannst dir natürlich Forschung aussuchen, aber könntest auch einen anderen Bereich wählen, wo du sagst, da drückt doch der Schuh noch am meisten. Und da, wie gesagt, wenn du die Wundertüte hättest, wo würdest du die ausschütten?
Oh, da gibt es sehr, sehr viele Stellen, glaube ich, wo es noch hakt und wo man Geld unterbringen könnte. Ganz spontan, glaube ich, würde ich sagen, wenn ich persönlich so einen Koffer kriegen würde und da mit Dominik mal ein bisschen drüber spinnen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, wir machen so einen Mehrgenerationenhof, wo wir ganz viele reinholen und eben dann auch möglichst Kontakte mit vielen verschiedenen, vielfältigen Menschen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Denn ich glaube, jeder Mensch hat so viel Positives auch in sich, um das auch wieder weiterzugeben und so viele Fähigkeiten, die andere nicht haben, egal ob mit oder ohne geistiger Behinderung.
Du hast es eben schon angedeutet, dass ja auch Thema von Kontakten zu anderen und Freundlichkeit eine große Rolle spielt beim Thema WBS. Der Titel des Podcasts ist ja auch mehr als freundlich mit einmal einem Ausrufezeichen und zugleich auch einem Fragezeichen, also mehr als freundlich. Wie würdest du die Frage beantworten?
Viel mehr als freundlich. Sehr, sehr freundlich, aber viel, viel mehr als freundlich. Da steckt unheimlich viel Potenzial dahinter.
Und welches? Wie würdest du das ausdrücken? Oder woran würdest du festmachen?
Wenn ich jetzt einfach auch sagen würde, was ich durch Dominik gelernt habe, ist, die Welt ganz anders zu sehen, ganz andere Dinge zu sehen, vieles wahrzunehmen, was uns in der normalen Alltagswelt so verloren geht, wenn man die Möglichkeit nicht hat, das zu sehen.
Ja, das klingt spannend, das klingt toll.
Das ist halt immer normal, dieses höher, schneller, weiter. Es zählt eigentlich immer nur, noch besser zu sein. Und ich glaube, das ist gar nicht so die Intention der Welt, sondern es ist so dieses auch Kleinigkeiten zu sehen, auch Details zu sehen, auch einfach mal andere Dinge wahrzunehmen, eben auch mit allen Sinnen wahrzunehmen. Nicht nur hören, sehen, riechen, schmecken, sondern auch Schwingungen wahrzunehmen. Also es gibt ja auch so viel nonverbal, was man einfach spüren kann. Und das habe ich auch durch Dominik gelernt. Eben, dass keiner da ist, der zu mir sagt, ich fühle mich heute schlecht, sondern das eben einfach zu spüren. Okay, heute fühlst du dich schlecht, dann nehme ich dich jetzt einfach mal in den Arm und wir gehen den Schritt dann eben gemeinsam weiter.
Ja, Tanja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für die vielen Informationen, für die Zeit und ja, die spannenden Erfahrungen, die du uns hier weitergegeben hast. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank für die Einladung, dass ich erzählen durfte. Für mich bedeutet das WBS wirklich sehr viel und ich hoffe, dass wir auch viel Positives an die Familien rüberbringen können.
Das war Mehr als freundlich, der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Inge.